Ja, Dana und ich nehmen euch heute schon im Vorfeld einen Beitrag auf und ich freue mich da sehr drauf. Und beim Beitrag über die immuntherapieassoziierten Komplikationen wird es auch heute im Vorfeld wieder ein Fallbeispiel geben, bevor ich euch das Thema des heutigen Beitrags verrate. Apropos immuntherapieassoziierte Komplikationen, mir ist seither schon wieder eine begegnet. Die verfolgen mich jetzt also, seit ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und ja, das zeigt mir einfach auch, wie viel häufiger diese Dinge doch sind, wenn wir dann daran denken und sie halt erkennen. Das finde ich sehr spannend. Genau, aber jetzt zum heutigen Thema. Das Fallbeispiel. Ihr habt Nachtdienst auf der Intensivstation. Eure Kollegin von der internistischen Normalstation ruft euch an und es geht um Herrn Schmidt. Herr Schmidt ist 52 Jahre alt und wurde 3 Tage vorher mit einer Reithosenhypästhesie, Gangstörungen und Urininkontinenz neurologisch aufgenommen. Sein CT der Wirbelsäule zeigte einen großen tumorverdächtigen Prozess im Bereich der Lendenwirbelsäule, aber sonst keinerlei Hinweise auf einen Primarius. Die befundene Radiologin hat als mögliche Differentialdiagnose einen Lymphom in den Raum geworfen. Schon bei Krankenhausaufnahme ist Herr Schmidt thrombopen mit fallender Tendenz. Aufgrund der Thrombopenie und immer wieder auftretendem Fieber sowie mangelnden OP-Kapazitäten ist bisher keine operative Biopsie des Tumors erfolgt. Seit dem Vortag geht es Herrn Schmidt nun zunehmend rapide schlechter. Er hat Fieber, ist verwirrt, hat steigende Transaminasen und neben seiner Thrombopenie wird er jetzt auch zunehmend anäm und hat auch zunehmende Dyspnoe und steigenden Sauerstoffbedarf. Weil er Fieber hat und ein deutlich erhöhtes CRP, wurde am Vortag eine Therapie mit Piperacillin-Tazobactam begonnen, aber es geht ihm darunter irgendwie nicht so richtig besser. Inzwischen hat Herr Schmidt einen Sauerstoffbedarf von 6 Litern pro Minute, ist dabei deutlich tachypnoisch und dyspnoisch, ist noch verwirrter als am Vortag und auch zunehmend hypoton und hat leider auch auf die 2 Liter Kristalloide, die eure Kollegin ihm bisher gegeben hat, überhaupt nicht angesprochen. Die Kollegin bittet um eine Übernahme auf die Intensivstation und ihr stimmt der zu, weil Herr Schmidt sieht auch nicht so gut aus, als ihr ihn euch anschauen geht. Ihr legt Herrn Schmidt eine Arterie, startet einen Noradrenalin-Perfusor und startet eine High-Flow-Sauerstofftherapie aufgrund einer deutlich eingeschränkten Oxygenierung. Als Herr Schmidt sich so ein bisschen stabilisiert hat, fängt ihr an nachzudenken, was zum Geier Herr Schmidt eigentlich jetzt haben könnte. Eine Sepsis? Aber wo ist dann der Fokus? Und im CT hatte er eigentlich außer dem Tumor keine Auffälligkeiten. Und die Thrombopenie und Anämie, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ich schaue nochmal das Labor von der Aufnahme an. Irgendwer in der Notaufnahme hat ein Ferritin weggeschickt und das Ferritin ist 8000 Mikrogramm pro Liter. Warte mal, denkt ihr. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ja, Herr Schmidt hieß nicht Herr Schmidt, aber es ist mehr oder weniger eine wahre Geschichte, die mir passiert ist im letzten Jahr. Und damit ihr, solltet ihr PatientInnen wie Herrn Schmidt irgendwann mal begegnen, auch denkt, warte mal, das habe ich schon mal gehört, soll es heute um das Thema mit dem unaussprechlichen Namen hämophagozytotische Lymphhistiozytose auf der Intensivstation gehen. Ja, ich habe es geschafft, das auszusprechen.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es exorbitant gut, wie gut du es schon ausgesprochen hast. Sehr,
ich habe das gerade schon eine halbe Stunde geübt. Genau. Und wir werden das jetzt in der weiteren Folge HLH nennen, wie das nämlich auch in aller Fachliteratur abgekürzt wird, weil dieses Wort möchte ich nicht zu oft aussprechen.
Ja, auch die Fachliteratur weiß warum.
Das liest halt sich ja auch exorbitant schlimm. Lang, ist schrecklich. Genau. Was ist denn jetzt aber eigentlich die HLH? Wir müssen einmal zunächst über die Terminologie reden, weil die in diesem Fall ziemlich komplex ist. Und zwar wurde ursprünglich die HLH in eine primäre HLH und sekundäre HLH unterteilt. Die primäre HLH ist eine genetische Erkrankung, die in der Regel in der Kindheit auftritt, allerdings inzwischen aufgrund besserer Diagnostik häufig auch erst im Erwachsenenalter erkannt werden kann und die kausal mit einer Knochenmarkstransplantation behandelt wird. Die sekundäre oder erworbene HLH kann in jedem Alter auftreten und hat keine eindeutige genetische Ursachen. Es gibt aber Hinweise auf mögliche genetische Vorbelastungen, die ein Auftreten begünstigen können. Und die sekundäre HLH ist, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, das, worum es in diesem Beitrag eigentlich gehen soll. Auf die primäre HLH werden wir nicht eingehen, weil das doch ein sehr spezielles pädiatrisch-hämatologisches Thema ist und hier auf jeden Fall zu weit führt. Genau. Weiteres zur Terminologie ist sehr verwirrend, weil nämlich leider in der Literatur und auch in der klinischen Praxis eine Vielzahl von Begriffen rumgeistert, die teilweise synonym, teilweise aber auch in Abgrenzung zueinander verwendet werden oder auch auf spezifische klinische Kontexte angewandt werden, wie zum Beispiel Zytokinsturm im Rahmen der Sepsis. Andere Wörter sind zum Beispiel auch noch Hämophagocytose-Syndrom, Sepsis Plus, wie das manchmal im Rahmen von Covid genannt wurde, und viele andere. HLH ist, das ist wichtig, nicht eine klar definierte Erkrankung, sondern vielmehr ein Überbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen, die einerseits mit einer Hyperinflammation einhergehen und andererseits mit einer hohen Mortalität assoziiert sind und die gemeinsame Behandlungsoptionen haben. Neben der HLH gibt es auch noch das Makrophagenaktivierungssyndrom, MAS, das eine Unterform des aktuell eben, wie ich gerade gesagt habe, häufig breiter gefassten HLH-Begriffs im Sinne eines Überbegriffs ist. Und das Makrophagenaktivierungssyndrom ist häufig eine Komplikation eines systemischen Lupus oder einer juvenilen idiopathischen Arthritis. Die EULA, also die Europäische Fachgesellschaft für Rheumatologie, verwendet aktuell den Begriff HLH-MAS für dieses ganze Überthema, sage ich mal. Aber der Einfachheit halber werde ich in diesem Beitrag den Begriff HLH als Überbegriff verwenden und damit immer das Makrophagenaktivierungssyndrom mit meinen, weil das in vielen anderen Publikationen eben auch als Überbegriff für alle diese Erkrankungen verwendet wird. Genau. Jetzt einmal kurz was zur Inzidenz. Aufgrund einer nicht einheitlichen Definition und einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer ist die Gesamtinzidenz unklar. Es gibt für ein paar Subgruppen so geschätzte Inzidenzen, zum Beispiel eben bei PatientInnen mit einer systematischen idiopathischen juvenilen Arthritis ungefähr 10%. PatientInnen, die eine CAR-T-Cell-Therapie bekommen haben ungefähr 5%. Und eine sepsis-assoziierte Hyperinflammation ca. 4% der PatientInnen. Es ist also wahrscheinlich gar nicht so selten, wie wir denken. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich alle, was passiert denn jetzt eigentlich bei dieser HLH pathophysiologisch und was zum Geier ist das? Die HLH entsteht vereinfacht gesagt dadurch, dass der negative Feedback-Loop, der normalerweise die Inflammationskaskade beendet, sobald das Pathogen oder die malignen Zellen erfolgreich vom Immunsystem bekämpft wurden, versagt. Das heißt, die HLH kann durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Triggern ausgelöst werden, häufig in Kombination mit einer vorher nicht bekannten genetischen Prädisposition oder einer zugrunde liegenden chronischen Inflammation, wie eben bei diesen ganzen rheumatologischen oder autoimmunen Erkrankungen. Die HLH ist charakterisiert durch eine unkontrollierte und sich selbst verstärkende Aktivierung von zytotoxischen T-Lymphozyten und Makrophagen, die dadurch dann proliferieren und zunehmende Mengen von proinflammatorischen Zytokinen ausschütten. Und dieser Teufelskreis, dadurch, dass sich das eben die ganze Zeit wie so eine Spirale immer wieder selber verstärkt, führt dann zu einer schweren Hyperinflammation, die teilweise in der Literatur eben auch als Zytokinsturm bezeichnet wird. Grob gesagt, ich gehe im Folgenden gleich noch genauer auf die Klinik ein, führt das zu zunehmenden Zytopenien, dadurch, dass es eben zu einer Hämophagocytose kommt und zu einer Knochenmarksuppression durch die Hyperinflammation an sich. Dann kommt es zu zytokinvermitteltem Fieber und zu zytokinvermittelten Organdysfunktionen. Was auch noch wichtig ist an dieser Stelle, es kann sein, dass das, was ich euch jetzt erzählt habe, in 5 bis 10 Jahren vielleicht auch gar nicht mehr der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Es ist nämlich eben im Moment auch Gegenstand aktueller Forschung, weil wir noch nicht bis ins letzte Detail verstanden haben, wie das genau funktioniert. Genau. Die nächste wichtige Frage ist, was kann so eine HLH eigentlich überhaupt auslösen? Es gibt eine ganz, ganz große Zahl von möglichen Auslösern der HLH, wie zum Beispiel Infektionen, maligne Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und andere entzündliche Erkrankungen. Und das Gemeine ist, dass viele PatientInnen eben mehrere potenzielle Auslöser gleichzeitig aufweisen, wie zum Beispiel der Patient hat eine Autoimmunerkrankung, ist deswegen immunsupprimiert und bekommt wegen der Immunsuppression eine Infektion. Dann hat der wie 2 Auslöser, was das Ganze natürlich nicht einfacher macht bei der Erkennung und Therapie. Es gibt auch Fälle, bei denen zum Zeitpunkt des klinischen Auftretens der HLH kein klarer Auslöser gefunden wurde, wie bei unserem Patient im Fallbeispiel. Allerdings haben diese PatientInnen häufig eine bis dahin nicht erkannte zugrunde liegende Erkrankung und brauchen eine differenzierte interdisziplinäre Abklärung, um das zu finden. Und weil diese PatientInnen eine besonders schlechte Prognose haben, wenn sie eine HLH haben und es gleichzeitig eine sehr hohe Inzidenz von PatientInnen mit Lymphom und HLH gibt, sollte immer ein Lymphom abgeklärt werden bei allen PatientInnen, die eine HLH haben und bei der es keinen klaren Auslöser gibt. Das finde ich noch wichtig, weil das nämlich bei unserem Patienten aus dem Fallbeispiel eben auch so war, dass quasi die Lymphomdiagnose zeitgleich mit der HLH-Diagnose kam und uns das ja auch so ein bisschen darauf gestoßen hat, muss man ehrlicherweise sagen.
Ist ja vielleicht auch insgesamt ganz gut, wenn du irgendwie siehst, dass die Vorläuferzellen und dann halt auch die ganzen Blutzellreihen nicht mehr so funktionieren, sollte ja immer irgendwie auch an so eine hämatologische oder hämato-onkologische Erkrankung generell gedacht werden, ne? Und dann liegt das Lymphom ja auch wieder nahe.
Ja, absolut. Genau. Und das mit diesem Tumor, der da in die Wirbelsäule reinwuchs, das war dann halt schon sehr, wie soll
und
ich sagen?
Den wusste man vorher nicht, wenn ich das, also von dem CT dann.
Genau.
Ja, aber halt jetzt nicht irgendwie im Vorfeld schon, der Patient
nee,
kam schon mit seinem, okay.
Genau, und man wusste halt zu dem Zeitpunkt, wo er seine HLH entwickelt hat, halt auch nicht, was das genau ist. Man hat vermutet, es könnte ein Lymphom sein, aber man konnte ihn halt nicht biopsieren, weil er zu schlecht war.
Okay.
Genau, jetzt zu den Auslösern noch ein bisschen detaillierter. Der häufigste Auslöser der HLH ist eine Infektion. Und gleichzeitig ist die HLH eben auch für die sehr hohe Mortalität von vielen infektiösen Erkrankungen möglicherweise mitverantwortlich, wird aber häufig nicht erkannt. Klassische infektiöse Trigger in Europa sind Tuberkulose, Viruserkrankungen wie Covid-19, EBV und CMV, da muss man auf jeden Fall immer dran denken, und HIV. In anderen Gegenden der Welt ist HLH aber zum Beispiel für die hohe Mortalität bei Denguefieber verantwortlich. Das war mir auch nicht klar. Mhm. Und HLH kann aber auch natürlich durch fast alle bakteriellen Infektionen, Pilzinfektionen und parasitären Infektionen ausgelöst werden. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es zahlreiche autoimmune Auslöser. Fast alle rheumatologischen und Autoimmunerkrankungen können mit HLH assoziiert sein. Besonders häufig ist HLH bei systemischem Lupus erythematosus und der juvenilen idiopathischen Arthritis und dem Morbus Still. Und was ich ziemlich krass fand, ist, dass die Erstmanifestationen von den PatientInnen mit der juvenilen idiopathischen Arthritis in 10-15% eine HLH ist. Das heißt, es ist vorher nicht bekannt und die PatientInnen fallen dann durch die HLH auf. Diese Patientinnen sind so häufig sehr schwer krank, sind hemodynamisch instabil und haben ein sehr auffälliges Blutbild und werden leider häufig initial als Sepsis fehldiagnostiziert.
Was irgendwie ehrlicherweise auch nahe liegt, muss man ja sagen. Ne?
Absolut. Das ist ganz genau das Gemeine.
Vielleicht ganz kurz zum Morbus Still. Das ist, ich habe es gerade nachgeguckt, weil ich es natürlich auch nicht kannte, beziehungsweise nicht wiedererkannt habe, eine Autoimmunerkrankung, die mit Symptomen wie Fieber, Gelenkschmerzen und Hautausschlägen einhergeht. Also klingt erstmal nicht so dramatisch, aber kann dann im Zusammenhang mit der HLH eben schon dramatisch sein, ne?
Ja, absolut. Das ist ja so ein bisschen das Gemeine bei diesen ganzen Autoimmunerkrankungen so grundsätzlich, ne?
Ja.
Genau. Und als dritte große Gruppe der möglichen Auslöser gibt es eben die malignen Erkrankungen und auch Therapien maligner Erkrankungen, wo sich dann der Kreis wieder schließt zu meiner geliebten Immuntherapie. Genau. Und zwar sind maligne Auslöser der HLH meistens eben hämatologische Erkrankungen, am häufigsten Lymphome. Und wie gesagt, können bei diesen PatientInnen insbesondere häufig halt infektiöse Auslöser gleichzeitig vorliegen. Therapien wie Stammzelltransplantationen oder Organtransplantationen, Chemotherapien, Immuntherapien oder eben auch die CAR-T-Cell-Therapie können ein HLH auslösen. Bei der CAR-T-Cell-Therapie muss man noch sagen, dass hier eine Zytokinaktivierung ein Stück weit gewünscht ist und dass die gemäß meiner Quellen in der Regel gut medikamentös kontrolliert werden kann. Aber das Fiese ist halt eben, dass es dann auch in eine unkontrollierte HLH übergehen kann. Das fand ich einfach noch einmal wichtig, das dazu zu sagen. Gut, jetzt haben wir viel über Auslöser und Pathophysiologie und so geredet. Wie sieht das Ganze denn jetzt klinisch aus? Wie ich gerade schon so ein bisschen beschrieben habe in meinem Fallbeispiel, muss man leider sagen, dass die klinische Präsentation einer HLH häufig sehr unspezifisch ist. Und das Gemeine ist, was Dana gerade schon gesagt hat, es sieht einfach aus wie eine Sepsis. Die PatientInnen haben häufig eine akute fieberhafte Erkrankung mit zunehmender Organdysfunktion. Das Fieber tritt fast immer an irgendeinem Punkt der Erkrankung auf und ist klassischerweise persistierend und reagiert nicht auf eine antibiotische Therapie. Es kann undulierend sein oder es kann auch gar nicht vorliegen, vor allem dann, wenn die PatientInnen eben eine fiebersenkende Therapie bekommen. Dann kommt es häufig zu Organomegalien, also Lymphadenopathien, Hepatomegalien oder Splenomegalien. Diese verlaufen meistens subklinisch und werden meistens zufällig im Rahmen von einer Bildgebung gefunden.
Weißt du, wie schnell?
Nee.
Okay.
Das weiß
ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein bisschen auch dauert, dann irgendwie so eine Organomegalie zu entwickeln. Weil ich meine, es ist ja nicht von jetzt auf gleich, ist ja nicht die Leber auf einmal das Doppelte.
Oder? Nee, das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die Lymphadenopathie das, was wahrscheinlich recht schnell auftritt, nehme ich
an. Ja, genau. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Aber krass.
Ja, finde ich voll verrückt. Dann kann die HLH eine Organdysfunktion fast aller Organsysteme hervorrufen und auch dort unterschiedlich schwer verlaufen. Pulmonale Manifestationen sind, wie bei unserem Patienten Herrn Schmidt, sehr häufig, inklusive ARDS, das häufig einer invasiven Beatmung bedarf. Kardiovaskulär können Tachykardien auftreten, Hypotensionen bis zum Schock oder auch häufig klinisch dann aber nicht signifikante Perikardergüsse. Arrhythmien, schwere biventrikuläre Dysfunktionen, das sind alles Zeichen einer signifikanten myokardialen Inflammation und im schlimmsten Fall kann das hier auch zum plötzlichen Herztod führen. Bei der Leber kommt es häufig zu milden bis moderaten Leberfunktionsstörungen. Bei den Nieren ist es so, dass eine akute Niereninsuffizienz zwar häufig ist, aber meistens nicht so schwer, dass Nierenersatzverfahren notwendig werden. Die Nieren erholen sich in der Regel ganz gut, wenn der Rest des Körpers sich erholt. Und das ZNS ist sehr häufig beeinträchtigt durch die HLH, entweder durch eine primäre ZNS-Inflammation oder sekundär durch den Zytokinsturm. Und eine ZNS-Beeinträchtigung kann von Delir über Krampfanfälle bis hin zum Koma führen und damit eine ganz große Palette neurologischer Symptome machen. Grundsätzlich ist es so, dass... Oh, warte mal ganz kurz. Ich habe mein Gemüse im Ofen vergessen. Es fällt mir gerade ein.
Das bleibt drin.
Ich bin so ein Profi.
Alles gut.
Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach so.
ZNS.
Genau, grundsätzlich muss man sagen, dass pulmonale, kardiale und ZNS-Symptome insgesamt mit einem deutlich schlechteren Outcome assoziiert sind. Und dann, was auch sehr typisch ist für die HLH, sind Zytopenien. Die HLH ist charakterisiert durch zunehmende periphere Zytopenien, die meist zwei oder mehr Zellreihen betreffen. Und die Zytopenien entstehen ebenfalls durch eine Kombination aus Hämophagozytose durch aktivierte Makrophagen und durch die zytokinvermittelte Knochenmarksuppression. Die Entwicklung der Zytopenien im klinischen Kontext ist insgesamt wichtiger für die Diagnosestellung als die absoluten Zahlen, weil zum Beispiel normal niedrige Leukozyten im Kontext einer vermuteten schweren Infektion hinweisen sein können, weil man da ja eher eine relative Neutrophilie erwarten würde als normal niedrige Leukozyten. Jetzt haben wir schon gesagt, die HLH wird häufig übersehen und ist schwer zu erkennen und sieht eigentlich aus wie eine Sepsis. Dann fragen wir uns natürlich, welche Diagnostik kann uns denn helfen, so eine HLH zu diagnostizieren? Es gibt eine häufige klinische Trias der Hyperinflammation, die hinweisend sein kann. Das ist die 3F-Trias aus Fieber, fallenden Zellreihen und Ferritinerhöhung. Jetzt habe ich schon zweimal Ferritin gesagt, deswegen wollen wir einmal kurz über das Ferritin sprechen. Ferritin ist neben seinen zahlreichen anderen Funktionen auch ein Akutphaseprotein. Ein erhöhtes Ferritin ist also nicht pathognomonisch für die HLH und das Ferritin muss deswegen immer im klinischen Kontext beurteilt werden. Allerdings treten bei der HLH häufig sehr hohe oder schnell steigende Ferritinwerte auf. Ich habe dazu in den Quellen so ein bisschen unterschiedliche Angaben gefunden, aber in einer deutschen Guideline, die sich auch mit den meisten europäischen deckt, steht, dass man halt bei einer Sepsis ohne HLH ebenfalls erhöhte Ferritinwerte erwarten würde natürlich. Allerdings sind diese bei der HLH in der Regel um ein Vielfaches erhöht und ein Ferritinwert über 10.000 Mikrogramm pro Liter hat eine 96-prozentige Spezifität für die Diagnose einer HLH. Aber auch Ferritinkonzentrationen von 2.000 bis 4.000 Mikrogramm pro Liter können schon ausreichen für eine HLH. Also einfach, je höher das Ferritin ist, desto wahrscheinlicher ist die HLH. Und die Quellen, die ich gefunden habe, empfehlen eben, wenn das Ferritin über 2.000 bis 4.000 Mikrogramm pro Liter ist und man nicht eine gute andere Erklärung dafür hat, dann sollte man aktiv an eine HLH denken und das eben ausschließen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass man, wenn man dann eine Therapie anfängt, das Ferritin aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit auch gut zum Monitoring des Therapieansprechens verwenden kann. Das heißt, wenn man eine Therapie angefangen hat, dann sollte nach ein paar Tagen das Ferritin dann auch wieder fallen. Das heißt, diese PatientInnen, da lohnt es sich ausnahmsweise mal, vielleicht täglich ein Ferritin zu messen. Dann gibt es noch ein paar andere Laborwerte, die hilfreich sein können. Zum Beispiel kann die HLH zu erhöhten Transaminasen führen, zu einer erhöhten AP. Sie kann erhöhte Didymere und erhöhte LDH machen, erhöhte Serumtriglyceride und ein erniedrigtes Fibrinogen und eine gestörte Gerinnung. Das CRP kann normal sein, aber auch deutlich erhöht. Und die Blutsenkungsgeschwindigkeit kann paradoxerweise normal sein oder sogar erniedrigt. Das Troponin und das BNP, die können bei myokardialer Beteiligung logischerweise ebenfalls erhöht sein. Genau, ich packe euch in den schriftlichen Beitrag zu diesem Thema auch noch eine Liste von den Dingen, die empfohlen werden, dass man sie abnimmt. Grundsätzlich natürlich ein großes Hämatologielabor, also ein großes Blutbild, eine Blutsenkung, Didymere, Retikulozyten können hilfreich sein. Und was ich auch noch sehr spannend fand, war, man kann den löslichen Interleukin-2-Rezeptor messen und daraus eine lösliche Interleukin-2-Rezeptor zu Ferritin-Ratio bilden. Und wenn die größer ist als 2, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines malignen Lymphoms sehr wahrscheinlich. Und das kann halt eben hinweisend sein, wenn man zum Beispiel keine Ahnung hat, was die Ursache der HLH ist. Krass. Dann sollte man, wenn möglich, eine Knochenmarkspunktion durchführen. Das ist natürlich dann wieder ein Fall eher für die Spezialisten, aber es ist einfach, finde ich, wichtig, dass man das schon mal gehört hat. Und ansonsten gibt es auch noch eine ganze Menge an Autoimmunlabor, quasi Autoimmunerkrankungslabor, das man abnehmen kann, so Komplement, Ana, Anka und diverse andere. Darauf werde ich jetzt hier nicht genauer eingehen. Das steht aber alles in dem schriftlichen Beitrag. Und dann sollte man natürlich die klassischen mikrobiologischen Abklärungen machen, nämlich Blutkulturen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, idealerweise natürlich wie immer vor Beginn einer antibiotischen Therapie. Und weil das eben häufige Auslöser sein können, EBV, CMV, Hepatitis, HIV, Pavo B19. Und, das hatte ich vorher noch nie gehört, Human T-Lymphotrophic Virus 1. Ist offensichtlich ein Virus. Genau, das hat mir bis jetzt auch nichts gesagt. Genau, und wichtig ist, das fand ich auch nicht so intuitiv, macht aber eigentlich Sinn, dass man diese ganzen Viren, insbesondere eben EBV und CMV, idealerweise vor der Gabe von Blutprodukten abnehmen soll, weil die zwar sehr, sehr selten kontaminiert sind, die Blutprodukte sind ja inzwischen sehr, sehr sicher, aber vor allem kann die Viruslast halt auch einfach massiv verdünnt werden. Also wenn die Patienten sehr anämisch sind und einfach sehr, sehr viele Blutprodukte bekommen, dann wird halt der Nachweis erschwert. Genau. Dann empfehlen die AutorInnen der einen sehr guten Guideline, die ich gelesen habe, auch noch, und das finde ich auch sinnvoll, eine zusätzliche Blutprobe zu asservieren, bevor man Blutprodukte gibt, um künftige, zum Beispiel genetische Tests durchführen zu können. Einfach, die kann man ja einfach ins Labor schicken, in den Kühlschrank legen lassen und die einfach mal aufheben für eine Weile, weil vielleicht braucht man die nochmal. Genau. Ansonstiger Diagnostik kann es hilfreich sein, eine Bildgebung durchzuführen, logischerweise. Meistens sind diese, oder häufig sind diese PatientInnen so krank, dass sie sowieso ein CT bekommen. Dann macht es Sinn, einen CT-Schädel zu machen, sicher um Differentialdiagnosen auszuschließen, aber dann auch ein CT vom Hals, Thorax und Abdomen und Becken zu machen mit Kontrastmittel. Einfach, dass man halt einen potenziellen Primarius findet und auch mögliche Komplikationen. Und wenn das CT nicht möglich ist, wird ein Röntgenthorax und ein Sonoabdomen empfohlen. Dann macht es Sinn, ein TTE zu machen, um einfach zu sehen, wie pumpt eigentlich das Herz und wie schlimm ist vielleicht die myokardiale Beteiligung. Und logischerweise auch ein EKG aus demselben Grund. Und dann, wenn es eine vermutete ZNS-Beteiligung gibt, auch eine Liquorpunktion und wenn möglich ein MRT vom Kopf. Aber vor allem auch die Liquorpunktion, um eben mögliche Differentialdiagnosen auszuschließen. Das klingt jetzt alles relativ komplex, ist es auch. Und viele Arbeitsgruppen, ja, ich weiß, viele Arbeitsgruppen haben versucht, irgendwelche schlauen Scoring-Systeme und so zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Listen von Kriterien, Scoring-Systeme und ähnliche Dinge. Es gibt zum Beispiel die HLH 2004-Kriterien, die für die pädiatrische HLH validiert sind, die man immer wieder liest. Und das Problem ist aber, dass außer dem H-Score, auf den ich gleich noch eingehen werde, bisher kein anderer Score und auch keine Diagnosekriterienliste für kritisch kranke PatientInnen validiert sind. Und diese PatientInnen sind leider häufig kritisch krank. Genau deswegen taugen die nicht so richtig für unser Einsatzgebiet auf der Intensivstation oder in der Notaufnahme. Der H-Score ist ein Scoring-System für die sekundäre HLH. Und es verwendet routinemäßig sowieso erhobene klinische und Laborparameter und gibt uns dann eine Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer HLH, ohne dass eine Knochenmarkspunktion erforderlich ist, weil eben eine Knochenmarkspunktion halt häufig bei diesen sehr zytopenen Patienten auch einfach ein bisschen tricky ist. Weil, genau, man möchte ja auch nicht, dass es blutet und so. Obwohl die Hämatologen meiner Erfahrung nach da meistens recht schmerzfrei sind.
Ja, also würde ich auch so einschätzen, wobei ich mich nicht mehr ganz erinnern kann. Mein Vater hatte ja eine aplastische Anämie und der wurde, glaube ich, auch relativ zeitnah knochenmarkspunktiert und hatte da mit Sicherheit schon ein Thrombozytenkonzentrat bekommen, aber kam halt irgendwie in die Klinik mit 2000 Thrombozyten. Mhm. Und ich glaube, nach dem TKZ haben die da schon relativ bald auch eine Diagnostik machen wollen. Also, ja.
Ja, ich finde halt, häufig beißt sich wahrscheinlich auch die Katze in den Schwanz, weil du musst ja wissen, was das Problem ist, damit du es behandeln kannst. Um das zu diagnostizieren, brauchst du halt bei vielen hämatologischen Erkrankungen meines Wissens nach einfach die Knochenmarkspunktion.
Und es ist halt schon auch irgendwie immer, also zumindest jetzt die HLH, irgendwie schon ein Chamäleon, ne?
Das ist ein völliges Chamäleon, genau.
Ja.
Das Problem von diesem H-Score ist, dass er eine geringe Sensitivität und Spezifität hat und wenig diagnostische Power. Also der H-Score ist nicht zur alleinigen Diagnosestellung geeignet, aber er kann uns halt dabei helfen, wenn wir den Verdacht haben, trotzdem eine grobe Abschätzung zu treffen. Ich verlinke euch in den Shownotes einmal den Link zu MD-Kalk, da kann man die Werte einfach eingeben. Das ist sehr hilfreich, da muss man sich das nicht merken. Genau. Jetzt hatten wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass so eine HLH eigentlich aussieht wie eine Sepsis. Und das ist auch so ein bisschen das Fiese an der HLH. Und deswegen soll es jetzt einmal kurz darum gehen, wie man eine HLH und eine Sepsis eigentlich jetzt unterscheiden kann. Nochmal zur Erinnerung, Sepsis ist gemäß der aktuellen Sepsis-Definition definiert als eine lebensbedrohliche Organdysfunktion, verursacht durch eine dysregulierte Antwort des Organismus auf eine Infektion. Und da sind wir schon bei der dysregulierten Antwort. Und eine HLH ist eben auch eine dysregulierte Antwort des Immunsystems. Und deswegen gibt es zwischen der Sepsis und der HLH einfach sehr, sehr viele Schnittmengen. Die HLH kann eben auch eine Dysregulation der Antwort des Immunsystems auf eine Infektion darstellen und kann bei einem infektiösen Auslöser auch als eine schwere Hyperinflammation im Rahmen der Sepsis verstanden werden. Es ist also bei Infektion als Auslöser einfach ein Kontinuum. Und Sepsis und HLH können sich klinisch nahezu identisch darstellen. Es gibt aber ein paar Dinge, die uns Hinweise geben können. Und zwar einerseits das Fieber. Bei der HLH tritt häufig ein persistierendes, antibiotikaresistentes Fieber auf. Bei der Sepsis sind es häufig eher schwankende Temperaturen und Temperaturspitzen. Und wenn es wirklich nur die Sepsis ist, dann, also in Anführungsstrichen nur, spricht das Fieber halt häufig auf eine Antibiotikatherapie an, wenn wir den richtigen Keim behandeln. Dann zum Labor. Die HLH macht häufig ein unpassend niedriges oder normales TRP und die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist ebenfalls häufig normal oder komischerweise erniedrigt. Und sie macht häufig unpassend niedrige oder fallende Leukozyten, währenddem eben bei einer Infektion die Leukozyten häufig erhöht sind und das TRP auch häufig sehr hoch ist, gerade wenn die PatientInnen kritisch krank sind. Über das Ferritin habe ich ja gerade schon ausführlich gesprochen. Gerade wenn das Ferritin sehr hoch ist und vor allem rapide weiter steigt, ist das sehr hinweisend auf eine HLH. Und weil das aber nicht so ganz klar ist in vielen Fällen, ist es jetzt in Anführungsstrichen nur die Sepsis oder ist es eine Sepsis plus eine HLH, wird empfohlen, dass man bei allen PatientInnen, die kritisch krank sind, die Zytopenien haben, die natürlich eben auch von der Sepsis sein können, das ist ja auch nicht so selten, und die multiple Organdysfunktionen haben und nicht auf die aggressive initiale Sepsistherapie ansprechen, dass man da an eine HLH denken sollte und dass man die PatientInnen dann eben auch entsprechend behandeln sollte. Das finde ich ganz hilfreich. Also das heißt, man muss nicht zuerst an die HLH denken, aber wenn die PatientInnen mit der guten Sepsistherapie nicht besser werden und das alles irgendwie komisch ist und sie dann noch vielleicht ein erhöhtes Ferritin haben, dann sollte man denken, aha, das habe ich schon mal gehört, vielleicht hat der eine HLH.
Ja, da sind diese 3F irgendwie echt hilfreich.
Mega, genau. Und der H-Score, weil da halt noch die ganzen Organdysfunktionen mit eingehen. Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie erkennen wir die HLH. Jetzt soll es noch ein bisschen um die Therapie gehen. Und zwar zunächst um die Frage, wann sollten wir PatientInnen mit einem HLH-Verdacht überhaupt behandelt werden? Es ist hier ganz klar HLH-Verdacht, weil aus meinem bisherigen Geschwafel sollte es auf jeden Fall schon klar geworden sein, dass so eine ganz eindeutige HLH-Diagnose gerade in der Akutphase einfach wahnsinnig schwierig ist und wir häufig PatientInnen eben aufgrund eines Verdachts behandeln und nicht erst bei einer gesicherten Diagnose. Deswegen ist die Behandlung immer eine Einzelfallentscheidung und es wird empfohlen, dass man zeitnah eine Behandlung beginnt, wenn der H-Score eine über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine HLH angibt und einer der weiteren Faktoren zutrifft, nämlich entweder der Patient kritisch krank ist oder sich verschlechtert, man ein Fieber unklarer Genese hat, der Patient nicht auf eine aggressive Sepsistherapie anspricht, wenn die eben erwähnten HLH-Stigmata vorliegen, das heißt diese 3F-Kriterien, und wenn keine eindeutige andere Diagnose vorliegen kann oder keine eindeutige andere Diagnose vorliegt oder es möglich ist, dass die HLH mit einer anderen Diagnose gleichzeitig vorliegt. Und wenn zusätzlich ein stark erhöhtes oder rapide steigendes Ferritin vorliegt. Ich finde das ganz hilfreich, weil, wie gesagt, die Diagnostik recht schwammig ist und die Behandlung, wie ich gleich drauf eingehen werde, halt so ein bisschen gruselig ist, weil das halt einfach doch massive Immunsuppression ist bei einem Patienten, der eigentlich aussieht, als hätte er eine schwere Sepsis. Was mir an der Stelle auch noch wichtig ist, außer wenn ihr jetzt nachts um 3 alleine seid und außer eurem Oberarzt oder eurer Oberärztin, die vielleicht von HLH auch noch nichts gehört hat, möglicherweise gerade keinen Hämatologen oder Rheumatologen habt, den ihr fragen könnt, solltet ihr auf jeden Fall eben die Kolleginnen dieser beiden Fachdisziplinen hinzuziehen, einfach weil die Wahrscheinlichkeit bei ihrem PatientInnen-Klientel deutlich höher ist, dass sie das schon mal gesehen haben und weil sie sich mit den Medikamenten, um die es gleich gehen soll, einfach auch besser auskennen als wir IntensivmedizinerInnen. Was auch noch wichtig ist, ich habe gerade schon gesagt, man behandelt in der Regel einen HLH-Verdacht und nicht erst eine gesicherte Diagnose, weil eben die PatientInnen so schwer krank sind, dass im Zweifelsfall ein schneller Therapiebeginn eben auch lebensrettend sein kann. Wie sieht jetzt die initiale Behandlung der HLH aus? Es gibt im Grunde drei Grundprinzipien. Das ist doppelt gemoppelt. Es gibt drei Grundprinzipien in der Behandlung der HLH. Und zwar erstens eine gute Organunterstützung. Häufig ist halt eine intensivmedizinische Therapie notwendig. Und da machen wir IntensivmedizinerInnen einfach das, was wir können, nämlich Organunterstützung, also Beatmung, wenn notwendig, Dialyse, wenn notwendig, Katecholamine und alle anderen guten Dinge, die wir auf der Intensivstation so haben. Dann das zweite ist eine Immunsuppression, um die Hyperinflammation zu reduzieren. Und das dritte und fast wichtigste ist, den Auslöser identifizieren und behandeln. Weil wichtig ist einfach, wir können keine HLH austherapieren, ohne den Auslöser zu behandeln. Also sei es die Infektion, sei es der Tumor, sei es die Autoimmunerkrankung. Genau. Die First-Line-Therapie der HLH sind Steroide. Alle HLH-PatientInnen sollten initial mit Steroiden behandelt werden, außer es liegen eindeutige Kontraindikationen vor. Und empfohlen wird eine initiale Steroidstoßtherapie, zum Beispiel mit Methylprednisolon 1 Gramm IV pro Tag für 3 Tage. Und wenn das ZNS beteiligt ist, also oder vor allem das ZNS beteiligt ist, kann man stattdessen auch Dexamethason verwenden, einfach aufgrund des abschwellenden Effekts. Dann schleicht man die Steroide langsam aus. Und zusätzlich sollte man an die ganzen antimikrobiellen Prophylaxen und an den PPI denken, wenn man so hochdosiert Steroide gibt. Ich denke, diese First-Line-Therapie mit Steroiden, das ist sicher was, wo man unter Umständen in die Verlegenheit kommt, dass halt eben ohne hämatologische Rücksprache oder ohne rheumatologische Rücksprache auf der Intensivstation zu beginnen. Ich sage trotzdem noch kurz was zu der Second-Line- und Third-Line-Therapie, einfach, dass ihr das schon mal gehört habt. Aber das sind auf jeden Fall beides Dinge, die ich persönlich denke, dass sie einfach mehr Expertise bedürfen. Hm. Genau, die Second-Line-Therapie ist nämlich Anakinra. Anakinra ist indiziert bei steroidrefraktärer HLH oder als Alternative, wenn Steroide kontraindiziert sind. Und es kann bei schwerer ZNS-Beteiligung oder starkem Lymphomverdacht auch primär gegeben werden, weil nämlich eine mögliche Kontraindikation für Steroide das Lymphom ist. Und zwar nicht, weil das Lymphom nicht gut auf Steroide anspricht. Das Lymphom spricht exzellent auf Steroide an. Aber wir wollen ja die Diagnose des Lymphoms möglicherweise sichern. Und wenn wir dem Patienten vorher, bevor wir ihn biopsieren, hochdosiert Steroide geben, dann kann es einfach sein, dass die Biopsie dann gar nicht mehr aussagekräftig ist. Genau, das sollte man einfach schon mal gehört haben. Zu der Dosierung schreibe ich euch auch was in den schriftlichen Artikel. Wichtig ist, dass es, soweit ich weiß, also in allen Ländern, in denen ich bisher gearbeitet habe, nur Subkutanformulierungen von Anakinra gibt. Die Dosierung von Subkutan und IV-Anakinra ist äquivalent. Das Problem ist aber, dass wir ja bei unseren kritisch kranken Patienten, insbesondere wenn sie dann auch noch Zytopenien haben, vielleicht das lieber IV geben möchten, einfach aufgrund der sichereren Resorption und des niedrigeren Blutungsrisikos. Und wichtig ist, dass man eben diese Subkutanspritzen dann in einer Trägerlösung für die IV-Gabe aufziehen muss. Das führt immer, insbesondere bei der Pflege, zu sehr, sehr viel Verwirrung. Und deswegen wollte ich das einfach einmal euch kurz mitgeben, dass ihr das schon mal gehört habt, weil ich habe mir wirklich einen Affen gesucht nach der IV-Formulierung.
Ja, also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlicherweise, dass es das gar nicht als IV-Medikament so
ist halt auch nicht das allerhäufigst gegebene Medikament mit Sicherheit. Aber das ist halt dann manchmal schon so, dass man so 5 Subkutanspritzen dann aufziehen muss zu einer IV-Gabe zum Beispiel.
Okay.
Genau. Beachtet da auf jeden Fall euren hausinternen Standard. Informiert euch da bei euren hämatologischen oder rheumatologischen Kollegen.
Hier bei einem hausinternen Standard haben wahrscheinlich nur die Hämatologen.
Ja, die Uniklinik, ja. Genau, also informiert euch auf jeden Fall vorher, wie man das genau machen muss. Es steht aber tatsächlich auch so im Beipackzettel, dass man das IV geben kann. Einfach nur, wenn ihr da mal in die Verlegenheit kommen solltet und euch die Pflege panisch anruft deswegen.
Jetzt habt ihr es schon mal gehört, das ist ja total wichtig. Ja, genau, dann kann man sagen, okay, alles klar, das muss man irgendwie verrückt machen. Manchmal müssen wir in der Medizin verrückte Dinge machen.
Ja. Ich möchte euch einfach nur die halbstündige Recherche ersparen, die ich damals gemacht habe, um herauszufinden, wo
Lest
zum Geier man
Artikel.
Jetzt das IV-Präparat herbekommt. Genau. Und dann die Third-Line-Therapie, nur ganz kurz angerissen, wäre Etoposid. Das ist eine Chemotherapie und das ist auf jeden Fall ExpertInnenwissen. Und wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid, dann braucht ihr Unterstützung der Hämatologen oder Rheumatologen. Genauso wichtig, nochmal kurz zur Wiederholung, ist es, dass wir nicht nur immunsupprimieren, sondern eben auch versuchen, den Auslöser zu finden und zu behandeln. Und wichtige weitere Therapieoptionen können Immunglobuline sein oder es gibt jetzt auch neue so Absorptionssäulen oder Möglichkeiten der Plasmapherese, um bei Sepsis und HLH im Sinne eines Zytokinsturms diese vielen Zytokine halt maschinell zu eliminieren. Dazu gibt es bei der HLH bisher nur Fallberichte und keine Evidenz, dass das wirklich funktioniert. Ich wollte es nur zumindest einmal kurz erwähnen. Dann, wie sieht eigentlich die weitere Behandlung von diesen HLH-PatientInnen aus? Logischerweise brauchen diese HLH-PatientInnen ein enges Monitoring in der initialen Phase, einfach damit wir gut auf Organdysfunktion und Komplikationen reagieren können. Sie brauchen tägliche Laborkontrollen, sie brauchen einen täglichen H-Score, weil wir einfach mittels des H-Scores auch schauen können, ob sie auf die Therapie ansprechen und die Organdysfunktionen besser werden. Und sie brauchen ein tägliches Ferritin aus eben schon angesprochenen Gründen. Bei Therapieansprechen würde man eine Abnahme des Serumferritins um 20-50% in den ersten Tagen nach Therapiebeginn erwarten.
Mhm.
Genau. Okay. Wie gesagt, handelt es sich um hochkomplexe PatientInnen und es ist auf jeden Fall eine interdisziplinäre Behandlung gemeinsam mit allen beteiligten Disziplinen sehr, sehr relevant für das Outcome. Das heißt, setzt euch mit allen KollegInnen, die sich damit möglicherweise auskennen, an einen Tisch und besprecht den Fall. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass diese PatientInnen nach der Akutphase ein gutes Follow-up brauchen, weil es häufig, wenn man mal eine HLH hatte, wieder zu einer HLH kommen kann. Insbesondere, wenn es eben eine chronisch-inflammatorische autoimmune Erkrankung ist, die der Auslöser war, dann muss man einfach diese Erkrankung bestmöglich behandeln, damit das nicht noch einmal auftritt. Ich hatte eine Patientin, die hatte 3-mal eine HLH und ist dann leider auch daran verstorben.
Scheiße, ja.
Genau. Verstorben ist ein gutes Stichwort oder eine gute Überleitung. Wie ist die Prognose von den PatientInnen mit HLH? Die Prognose hängt wie häufig von zahlreichen Faktoren ab, nämlich von Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, der Zeit bis zur Diagnosestellung und zum Therapiebeginn, der Grad der Organdysfunktion und dem auslösenden Faktor. Grundsätzlich kann man sagen, dass autoimmunvermittelte HLH die beste Prognose hat, während HLH bei hämatologischen Erkrankungen mit einer sehr schlechten Prognose vergesellschaftet ist. Und ich habe noch ein paar Zahlen für euch. Und zwar zeigen aktuelle Daten eine Einjahresüberlebensrate von 55% bei allen HLH-PatientInnen, die in diese Studie eingegangen sind. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schlecht,
ziemlich
weil
mau.
Ein Jahr ist ziemlich kurz und 55% heißt, dass knapp die Hälfte stirbt.
Ja.
Allerdings haben PatientInnen mit rheumatologischen Ursachen in dieser Studie ein Einjahresüberleben von 47%, das heißt deutlich besser und PatientInnen
da
mit
haben Sie
HLH
die
auf
Subgruppe nochmal gemacht.
Genau. Und HLH auf Boden einer malignen Erkrankung ein Einjahresüberleben von 21%.
Genau. Gut, vielleicht haben die halt zusätzlich noch durch ihre Malignitäts
mit Sicherheit
also Situation noch ein schlechteres Überleben, ne?
Wenn ja, plus die ganzen hast. Therapien und so. Genau.
Mhm. Ja.
Absolut. Was mir zum Schluss noch wichtig ist, weil die HLH eben ein ziemliches Chamäleon ist, noch viel mehr Forschung braucht und weil wir einfach quasi Daten von allen PatientInnen bekommen, die wir so bekommen können, gibt es ein HLH-Register. Ich verlinke euch das in den Shownotes und solltet ihr mal einer Patientin oder einem Patienten mit vermuteter HLH begegnen, freuen sich die MacherInnen dieses Registers bestimmt sehr, wenn ihr die Patientin oder den Patienten meldet. Zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen, es ist ein sehr komplexes Thema und wie ich gesagt habe, ist die Diagnostik sehr schwierig. Und im Endeffekt geht es mir mit diesem Beitrag vor allem darum, ein bisschen eure Mustererkennung zu schulen, dass ihr an die 3F-Kriterien denkt. Und wenn ihr eben einen Patienten oder eine Patientin habt, die schlecht ist, die septisch anmutend ist, die auf eine breite Antibiotikatherapie nicht besser wird und die vielleicht noch ein hohes Ferritin hat, dass ihr dann denkt, ich habe das schon mal gehört, ich schaue das nochmal nach und ich frage den Hämatologen oder Rheumatologen meines Vertrauens.
Genau, das hätte ich auch so als Zusammenfassung irgendwie genommen, dass man halt wirklich, man muss sich, glaube ich, nicht alles im kleinsten Detail jetzt merken und wie man die Anna Kinra, heißen
Anna
die so?
Anna Kinra, ja.
Ja, habe ich ja noch nie gegeben oder irgendwie, geschweige denn auf dem Patientenprotokoll gesehen. Genau, wie man die gibt, sondern dass man es halt wirklich wiedererkennt, wie du gesagt hast. Und da ist deine 3F, finde ich, total gut, ne? Hohes Ferritin, Fieber und eben die fallende Zellzahl und das im Rahmen eines septischen Krankheitsbildes, da könnte man dann doch nochmal durchaus an die HLH denken und sich dann das nochmal so ein bisschen, ja, draufschaufeln. Weil ich meine, du hast ja auch gesagt, die Sepsis ist eigentlich das, was wir primär behandeln, schon mal am Anfang, in Anführungszeichen. Und wenn das halt nicht wirkt, dann müssen wir weiterdenken. Und da finde ich es gut, einfach sowas nochmal im Petto zu haben.
Absolut. Genau darum geht es mir mit diesem Beitrag.
Dann brauchen wir für diesen schönen Beitrag noch ein Codewort, liebe Paula.
Jetzt, weil wir nicht unvorbereitet.
Scheiße. Es ist der Classic Pin-Up-Docs Codewort. Also wir haben es nie vorbereitet und wir wissen es eigentlich seit Jahren. Es ist einfach so witzig. Wollen wir Zytopenin nehmen?
Ach ja, okay. Ich habe Ferritin genommen.
Ja, das ist auch gut. Also das Codewort ist Ferritin. Und ich finde es sehr schön, dass wir uns hier heute Abend für dieses Thema getroffen haben. Ich bin ja gerade in Elternzeit und kriege jetzt dadurch trotzdem noch das Medizinische so ein bisschen am Rande mit und freue mich ganz arg, dass du mir darüber ganz viel berichtet hast und dann auch unsere HörerInnen damit beglückst